Venerdi setzte mehrere Geräte in Gang. Der Schein der Leuchtdioden und Bildschirme ließ die wahren Dimensionen des Labors erkennen. Ein großer Raum, unterteilt durch Glasbuchten und korkbezogene Trennwände, der mit zahlreichen Untersuchungsgeräten vollgestellt war. Der Biologe wies auf eine Tür an der linken Wand. »Ziehen Sie sich bitte in dieser Kabine aus.« Anna verschwand hinter der Tür. Venerdi zog sich Latexhandschuhe über, legte sterile Beutel auf die fliesenbelegte Arbeitsfläche und stellte sich hinter einen Versuchsaufbau. Als Anna wieder auftauchte, trug sie nur noch eine schwarze Unterhose. Ihr Körper wirkte krankhaft abgemagert. Es sah aus, als ob ihre Knochen bei der kleinsten Bewegung ihre Haut aufschürfen könnten. »Legen Sie sich bitte hin.« Anna stemmte sich auf den Tisch. Wenn sie sich anstrengte, wirkte sie kräftiger. Ihre Muskeln traten unter der Haut hervor und erregten den Eindruck von Kraft und Stärke. Mathilde musste an eine Eierschale denken, hinter der sich die Gestalt eines Tyrannosaurus abzeichnete. Venerdi zog eine Nadel und eine sterile Injektionsspritze hervor. »Zuerst nehme ich Ihnen etwas Blut ab.« Er stach die Nadel in Annas linken Arm. Keinerlei Reaktion. Er runzelte die Stirn und fragte Mathilde, »Haben Sie ihr Tranquilizer gegeben?« »Ja, Tranxen, intramuskulär. Sie war heute Abend sehr aufgewühlt.« Der Biologe verzog das Gesicht. Diese Injektion würde seine Untersuchungen stören. Er zog die Nadel zurück, klebte ein Pflaster in die Armbeuge und begab sich hinter den Labortisch. Mathilde verfolgte jede seiner Bewegungen. Er mischte nun das Blut mit einer hypotonischen Lösung, um die roten Blutkörperchen zu zerstören und ein Konzentrat weißer Blutkörperchen zu erhalten. Er stellte die Probe in einen schwarzen Zylinder, der wie ein kleiner Kocher aussah, die Zentrifuge. Bei 3000 Umdrehungen pro Minute trennte das Gerät die weißen Blutkörperchen vom restlichen Blut. Wenige Augenblicke später hatte Venerdi ein weißliches Sediment gewonnen. »Ihre Abwehrzellen«, erklärte er Anna, »sie enthalten die Spuren, die mich interessieren. Das sehen wir uns jetzt genauer an.« Er löste das Konzentrat in physiologischer Lösung und stellte das Reagenzglas in einen Durchflusszytometer, eine graue Maschine, in der jedes Blutkörperchen isoliert und einem Laserstrahl ausgesetzt wurde. »Kein Befund«, bemerkte er nach ein paar Minuten. »Ich kann nur die Berührung mit üblichen Krankheitserregern feststellen, Bakterien, Viren, in einer Konzentration, die weit unter dem Durchschnitt liegt. Sie haben sehr gesund gelebt, Madame. Ich sehe auch keine Spuren exogener Einwirkungen, kein Parfum, auch keine besonderen Prägungen. Ein vollkommen neutraler Bereich.« Anna lag reglos auf dem Tisch, die Arme unter den Knien gekreuzt. Auf ihrer nahezu durchsichtigen Haut spiegelten sich die Farbnuancen der Leuchtdioden. Wie von einer Glasscherbe gebrochen, schimmerte das bläuliche Licht über die blasse Haut. Venerdi trat näher. Er hielt eine wesentlich längere Nadel in der Hand. »Ich werde eine Biopsie vornehmen.« Anna fuhr hoch. »Haben Sie keine Angst«, sagte er leise. »Es tut nicht weh. Ich nehme nur ein wenig Lymphe aus einem Lymphknoten in der Achselhöhle. Heben Sie bitte den rechten Arm.« Anna legte den Ellbogen über den Kopf. Er schob die Nadel hinein. Seine Raucherstimme murmelte, »Diese Lymphknoten stehen in Verbindung mit der Lungenregion. Wenn Sie einen bestimmten Staub eingeatmet haben, Gas, Pollen oder irgendetwas Besonderes, dann werden sich diese Zellen des lymphatischen Gewebes daran erinnern.« Noch immer benebelt von dem Beruhigungsmittel lag Anna vollkommen reglos auf den Fliesen. Der Biologe trat wieder hinter seinen Arbeitstisch und widmete sich weiteren Untersuchungen. Einige Minuten vergingen. Dann sagte er, »Ich erkenne Nikotin und Teer. Sie haben in Ihrem früheren Leben geraucht.« Mathilde warf ein, »Sie raucht auch in Ihrem jetzigen Leben.« Der Biologe nickte zustimmend, dann fuhr er fort, »Ansonsten keine signifikante Spur einer besonderen Umgebung oder Atmosphäre.« Er nahm eine kleine Flasche und näherte sich Anna erneut. »Ihre Blutkörperchen haben nicht die erhofften Erinnerungen aufbewahrt, Madame. Wir werden eine andere Untersuchung vornehmen. Manche Körperpartien bewahren nicht nur Spuren, sondern unmittelbare Teilchen äußerer Einwirkungen. Wir werden diese Mikrolager durchforsten. Er hob eine Flasche in die Luft. Ich möchte Sie bitten, in diesen Behälter Wasser zu lassen. Anna stand langsam auf und schlich im Gang einer Schlaftrunkenen in die Kabine. Mathilde ergriff das Wort. Ich wüsste nicht, was Sie im Urin finden wollen. Immerhin suchen wir nach Spuren von Ereignissen, die mehr als ein Jahr zurückliegen und... Der Forscher unterbrach sie mit einem Lächeln. Der Urin wird durch die Nieren erzeugt, die wie Filter arbeiten. Im Inneren dieser Filter sammeln sich Kristalle. Ich kann die Spur dieser Konkremente nachweisen. Sie sind mehrere Jahre alt und können uns zum Beispiel sagen, welche Essgewohnheiten jemand hatte. Anna, ihre Flasche in der Hand, kehrte in den Raum zurück. Sie wirkte noch abwesender, als hätte all das hier nichts mit ihr zu tun. Venerdi benutzte erneut die Zentrifuge, um die einzelnen Elemente der Probe zu trennen. Dann wandte er sich dem Massenspektroskop zu, einem noch beeindruckenderen Gerät, füllte die golden schimmernde Flüssigkeit in die Maschine und begann mit der Analyse. Grünliche Oszillation auf dem Bildschirm. Der Forscher schnalzte vorwurfsvoll mit der Zunge. Nichts. Wir haben es mit einem jungen Wesen zu tun, das sich nicht leicht aufschlüsseln lässt. Er änderte seine Herangehensweise, ging mit höchster Konzentration an die Arbeit, verdoppelte die Anzahl der Entnahmen und Analysen. Venerdi tauchte buchstäblich in Annas Körper ein. Mathilde folgte aufmerksam seinen Bewegungen und Kommentaren. Zunächst schabte er etwas Dentin von den Zähnen ab, worin sich bestimmte Produkte aus dem Blutkreislauf ablagern, beispielsweise Antibiotika. Danach wandte er sich dem Melatonin zu, das im Gehirn produziert wird. Seiner Meinung nach konnte man aus den Resten dieses Hormons, das vor allem in der Nacht abgesondert wird, frühere Schlaf- und Wachgewohnheiten ablesen. Dann entnahm er vorsichtig ein paar Tropfen Tränenflüssigkeit, in der sich geringe Nahrungsrückstände befinden. Schließlich schnitt er ein paar Haare ab, die exogene Substanzen speichern. Ein bekanntes Phänomen. Bei einem mit Arsen vergifteten Toten kann man nach dem Tod das Gift in den Haaren nachweisen. Nach 3 Stunden angestrengter Untersuchung gab der Wissenschaftler auf. Er hatte nichts entdeckt. Oder jedenfalls fast nichts. Das Porträt, das er von Anna zeichnen konnte, zeigte keinerlei Besonderheiten. Es zeigte eine Frau, die rauchte, aber sonst sehr gesund lebte. Ihrem unregelmäßigen Melatoninstatus nachzuurteilen, musste sie an Schlaflosigkeit leiden. Seit ihrer Kindheit hatte sie Olivenöl gegessen, er hatte Fettsäuren in der Tränenflüssigkeit gefunden. Der letzte Fund besagte, dass sie ihr Haar schwarz färbte. Von Natur aus war sie eher kastanienbraun bis rothaarig. Alain Venerdi wirkte enttäuscht und erschöpft. Ein letztes Mal näherte er sich Anna, die wieder eingeschlafen war. Er ging um sie herum, schien weiter zu suchen nach einer Spur, die ihm helfen könnte, diesen diaphanen Körper zu entziffern. Plötzlich beugte er sich über ihre Hände, griff nach den Fingern und beobachtete sie aufmerksam. Mit einer Bewegung weckte er sie, und sobald sie die Augen öffnete, fragte er sie mit kaum verhohlener Aufregung: »Ich sehe auf ihrem Fingernagel einen braunen Fleck. Wissen Sie, woher er kommt?« Anna musterte ihre Hand und zog die Augenbrauen hoch. »Keine Ahnung«, murmelte sie. »Vom Nikotin, oder?« Mathilde trat näher. Auch sie sah an der Spitze des Nagels einen winzigen, ockerfarbenen Punkt. »Wie oft schneiden Sie Ihre Nägel?«, fragte der Biologe. Anna gähnte, ohne zu antworten. Venerdi ging zu seiner Laborbank zurück und murmelte: »Wie konnte ich das übersehen?« Er nahm eine kleine Schere und ein durchsichtiges Döschen zur Hand, näherte sich Anna und schnitt das Stück, das ihm so interessant erschien, ab. »Wenn Sie normal wachsen, dann ist dieser Fleck ein Teil Ihrer Vergangenheit.« Er warf seine Geräte wieder an. Während Maschinen wieder hochfuhren, löste er die Probe in einem Röhrchen mit Lösungsmittel auf. »Das haben wir gerade noch geschafft«, sagte er lachend. »In ein paar Tagen hätten sie sich die Nägel geschnitten und diese kostbare Spur wäre für immer verloren gewesen.« Er stellte das Röhrchen in die Zentrifuge und drückte auf den Knopf. »Wenn das Nikotin ist«, sagte Mathilde, »dann wüsste ich nicht, was...« Venerdi stellte die Flüssigkeit in das Spektrometer. Vielleicht kann ich daraus auf die Zigarettenmarke schließen, die diese junge Dame vor ihrem Unfall geraucht hat. Mathilde verstand seine Begeisterung nicht. Ein solches Detail konnte nichts Greifbares zutage fördern. Auf dem Bildschirm betrachtete Venardi matt leuchtende Diagramme. Minuten vergingen. »Professor«, sagte Mathilde ungeduldig, »ich verstehe Sie nicht. Das ist doch wirklich kein Grund zur Aufregung. Es ist außergewöhnlich.« Das helle Flackern des Bildschirms ließ einen Ausdruck des Entzückens auf dem Gesicht des Biologen sichtbar werden. »Das ist kein Nikotin.« Mathilde trat näher an das Spektrometer, und Anna richtete ihren Oberkörper in die Höhe, als wenn er die sich auf seinem Drehhocker den beiden Frauen zuwandte. »Henna!« Ein endloses Schweigen breitete sich aus, endlos wie das Meer. Der Forscher riss das Millimeterpapier ab, das die Maschine soeben ausgespuckt hatte, und tippte die Koordinaten in die Tastatur seines Computers. Auf dem Bildschirm zeigte sich daraufhin die Liste der chemischen Komponenten. Nach meiner Datenbank hat dieser Fleck eine pflanzliche Zusammensetzung. Es ist eine seltene Henna-Art, die nur in Anatolien angepflanzt wird. Alain Venardi warf Anna einen triumphierenden Blick zu. Es schien, als hätte er sein ganzes Leben nur für diesen einen Augenblick gelebt. »Madame, Sie waren in Ihrem früheren Leben Türkin.«